Schön, bei euch zu sein. Danke, dass ich wieder eingeladen bin. Und ich habe mir in der letzten Zeit... Tiefe? Ist klar. Ah, okay, es geht nicht um die Stimme, es geht um das Gesicht. Stimmt. Wir sind nicht nur im Rundfunk, sondern auch im Fernsehen dabei. Nein, natürlich nicht, aber Scherz beiseite. Mich wurde gerade schon angesprochen, ich hätte mir ein interessantes Thema ausgesucht, ein sehr schönes. Uneingeschränkter Zugang zum Allerheiligsten. Wir stehen vor Ostern und ich dachte, eigentlich ist das auch eine Osterpredigt, aber es ist etwas, was mich in der letzten Zeit beschäftigt hat. Und ich denke, wir nehmen sehr vieles für selbstverständlich und sehen gar nicht mehr, wie es mal war, wie es jetzt ist und welche Privilegien wir wirklich haben. Und deshalb bin ich mal zurückgegangen ins Alte Testament, ziemlich an den Anfang, und habe mir mal angeschaut, wie die Menschen zu dieser Zeit mit Gott kommuniziert haben, welche Möglichkeiten sie überhaupt hatten. Und da sehen wir, dass die Menschen im Alten Testament fast gar keine Möglichkeit hatten, einen direkten Zugang zu Gott zu haben. Viele wussten noch nicht davon, klar, aber selbst die, die schon irgendwo etwas hatten, waren ganz beschränkt in ihrem Zugang. Sie konnten sich nicht so wirklich mit Gott austauschen. Und es gab wirklich nur ein paar Menschen, die Ausnahmen waren. Abraham, Mose, David, Salomo, es gibt noch mehr, aber das sind somit die bekanntesten. Und wenn ich mir anschaue, wie sie sich gesehnt haben nach der Gegenwart Gottes, das ist Wahnsinn. Ein Psalm 42, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Wow. Und auch Salomo im Hohelied drückt das richtig als Liebesworte aus. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Bitte? Ja, kann ich machen. Den Titel dürft ihr schon mal dran werfen. Genau. Und Gott lässt sich nicht einfach mal in Bezug persönlich mit den Menschen ein. Ich stelle mir das vor, ich komme dahin, ich möchte gerne etwas. Und dann ist da ein Schild, Zugang verboten. Kein Zutritt. Und Gott sagt auch im 4. Mose 12, 6, hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in eine Erscheinung zu erkennen geben, im Traum will ich mit ihm reden. Nur Propheten in Träumen, bestimmten Menschen, nicht jedem zugänglich. Und dann gibt es die Ausnahme Mose. So steht es nicht mit meinem Knecht. Könnt weitermachen, bitte zwei. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Irre, Was für eine Ausnahme. Ich kann mir das gar nicht vorstellen heute. Und Mose sagt auch auf der Wanderung und überhaupt, er will die Gegenwart Gottes haben. Er will geleitet werden, geführt werden, weil er weiß, das ist das, was gut ist für das Volk Israel. Und Gott sagt ihm das zu, in einer Wolke am Tag, in der Feuersäule bei Nacht. Er bekommt die Anweisungen für die Stiftshütte. Aber nicht jeder hatte Zugang. Auch da wieder ein begrenzter Zugang für die Menschen. Alle anderen standen am Eingang des Zeltes. Noch ein weiter, bitte? Genau. Da habe ich euch mal so eine Stiftshütte, wie sie gewesen sein könnte, als Bild mitgebracht. Und in 2. Mose 29, 42 steht auch, als ein regelmäßiges Brandopfer für eure Generationen am Eingang des Zeltes der Begegnung vor dem Herrn, wo ich euch begegnen werde, um dort zu dir zu reden. Und ich werde dort den Söhnen Israels begegnen und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Ha? Aaron und seine Söhne? Nur die durften dahin? Und die durften sogar auch nur einmal im Jahr in das Allerheiligste, der Hohepriester. Ich stelle mir das schrecklich vor. Stellt euch vor, die Tür hier an der Kirche wäre zu, wir kommen nicht hinein. Irre, oder? Und die Menschen damals mussten wirklich das Opfer vor der Tür, vor dem Tor machen und konnten vielleicht mal einen Blick erhaschen, aber auch nur ins Heiligste, nicht ins Allerheiligste, weil das war auch noch mal getrennt. Es war ganz abgetrennt. Ich kann es mir nicht vorstellen und ich möchte es mir auch nicht vorstellen. Später dann gab es den Tempel in Jerusalem und auch da war es so, dass nur bestimmte Menschen einen Zutritt hatten, ganz ausgewählte Personen, immer nur die Hohenpriester, immer nur einmal im Jahr. Ich stelle mir das so vor, ich komme zu einem Freund, möchte den besuchen, möchte mit ihm reden. Ich habe vielleicht was auf dem Herzen, möchte das loswerden, möchte etwas empfangen, weil es mir nicht gut geht. Und ich stehe vor dieser Tür und die Tür ist zu. Viel hören kann ich nicht, sehen kann ich nichts, spüren kann ich nichts. Es ist nur eine Ahnung, die sich ergibt. Gehen wir ein bisschen weiter zu der Zeit, wo Jesu auf Erden lebte. Da gab es auch einen Zugang zu Gott über Jesus. Da, wo Jesus predigte, da, wo er war, wo die Menschen ihn berührten, da konnte man ihn spüren, da konnte man ihn hören, da könnte man ihn gegebenenfalls dann auch sehen. Aber auch dieser Zugang war wieder nur für einige, weil viele das gar nicht wussten und andere gar nicht dahin kamen, wo Jesus war. Es gab eine örtliche, eine zeitliche Begrenzung. Nicht wie heute, ach, in Stuttgart ist das, fahre ich mal morgens los, bin mittags da. Nee, tagelang war man unterwegs, um da überhaupt hinzukommen. Und viele Menschen auch damals wollten in die Nähe von Jesus. Sie wollten einfach direkten Kontakt. Und sie sehnten sich danach und taten alles, um in die Nähe zu kommen. Wir kennen die Frau mit dem Blutfluss, die sich durch die Menge drängte, um nur an den Saum des Gewandes zu kommen. der Gelähmte am Teich Bethesda. Und der war auch nur gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wäre er eine halbe Stunde später da gewesen, wäre es wahrscheinlich auch vorbei gewesen. Zachäus plante im Voraus, wie er irgendwie einen Blick auf Jesus erhaschen konnte. Die Freunde, die den Kranken sogar durch ein Dach ließen, damit Jesus ihn berühren und heilen konnte. Sie nahmen wahnsinnige Strapazen auf sich, um in die Gegenwart des Herrn zu kommen. Aber auch da immer nur ein beschränkter Zugang für einige Personen. Und dann änderte sich drastisch etwas. Der Vorhang im Tempel, der das Heiligste vom Allerheiligsten trennte, zerriss. Genau in dem Moment, als Jesus sein Leben gab. Plötzlich, in einem plötzlichen herrlichen Augenblick, sorgte Jesus für einen völligen, unbegrenzten Zugang zum Vater. Jesus rief mit lauter Stimme und der Vorhang im Tempel zerriss. Man könnte sich fragen, was hat das eigentlich zu tun? Warum zerriss der Vorhang? Das ist der Augenblick in dem Moment, als der Herr seinen Geist aufgab, wurde der Zugang zum Allerheiligsten frei. Gott wirkte darin. Er zerriss den Vorhang, weil er uns einen freien Zugang zu ihm ins Allerheiligste wollte. Jesus hat durch sein Blut die Opfergaben gegeben. Durch die ganzen Rituale, die es damals gab, hat Jesus uns geleitet. Er war quasi der Hohepriester. Und deshalb war der Zugang zum Allerheiligsten frei. Die Sünden, die uns trennten von Gott, von seiner Herrlichkeit, die waren weg. Und somit war der Zugang frei. Was ist eigentlich die Botschaft dieses zerrissenen Vorhangs? Einmal, denke ich, ist das Gericht über das Tempelsystem damit gegeben. Das ganze System, was es damals gab, war nicht mehr notwendig und wurde außer Kraft gesetzt. Und es steht auch in der Bibel schon, dass das Zentrum der Anbetung nicht mehr der Tempel sein würde, dass alles zerstört würde. Und genau das ist es. Und Jesus vertrieb die Menschen auch einmal aus dem Tempel, weil Trubel, Kommerz, Korruption aus seinem Haus des Gebetes eine Räuberhöhle gemacht hatte, so wird es beschrieben. Und auch die Zerstörung des Tempels wird genauestens vorausgesagt. Irre, das war das Einzige eigentlich, wo die Menschen sich dran klammerten. Sie richteten alles in Richtung Jerusalem Tempel aus. Ob sie beteten, nicht direkt am Tempel sein konnten oder was auch immer. Alles richtete sich in Richtung Tempel aus. Weil für sie Gott in diesem Tempel residierte. Aber es waren alles nur äußerliche Rituale, Symbole. Jetzt, nachdem der Vorhang zerrissen ist, haben wir einen unbegrenzten Zugang zum Allerheiligsten. Und auch die Rituale hatten ja im Alten Testament häufig schon dazu geführt, dass das Wichtigste außer Acht gelassen wurde. Stellt euch vor, wir müssten, bevor wir in die Kirche kommen, uns noch reinigen, ein Opfer machen, irgendwas schön machen, das machen, jenes machen, was weiß ich. Wie aufwendig wäre das? Würden wir das überhaupt machen? Würden wir das auch mit der Motivation machen? Ich möchte gern in die Gegenwart Gottes kommen? Oder würde ich es einfach nur machen, weil es halt fast zum Alltag gehört? Es gehört dazu, es muss gemacht werden. Nein, wir brauchen das nicht mehr. Aber ist uns das bewusst, dass es ein Privileg ist, was wir haben? Dass es etwas ist, was total wertvoll ist? Ich stelle mir nur vor, wie es David oder Mose gehen würde heute. Was würde der machen? Immer in der Gegenwart Gottes sein wollen. Immer die Herrlichkeit spüren. Jesus selbst ist der Tempel des Allerheiligsten. Er ist unser Hohepriester, der uns in die Herrlichkeit führt. Gott wohnt nicht in einem Gebäude, sondern in der Gemeinde. Und was ich auch noch total wichtig finde, ist, es gibt keine Ausgrenzungen mehr. Beim Tempel, früher war es ja immer nur bestimmten Leuten vorbehalten, dann gab es einen Hof für die Priester allgemein. Es gab einen Ort, wo die Frauen sich aufhalten durften, wo das normale Volk sich aufhalten durfte. Das haben wir alles nicht mehr. Jeder kann kommen und jeder darf uneingeschränkt in das Allerheiligste. Manchmal frage ich mich, was machen wir daraus? Was mache ich montags? Was mache ich dienstags? Ach, mittwochs habe ich vielleicht eine Bibelstunde? Donnerstags? Nee, da ist der Terminkalender zu voll. Freitags? Okay, muss ich einkaufen fürs Wochenende? Gut, Samstag ist bei mir, weil wir samstags Gottesdienst haben, gefüllt mit Gottesdienst. Aber auch da steht im Vordergrund meistens die Organisation. Hier haben wir den Sonntag. Aber nehme ich das wirklich wahr? Als Jesus auf Erden wandelte, machte er das allen, die konnten, zugänglich. Er lehrte in den Synagogen, an Hängen, auf Booten, überall, wo er konnte. Und er wollte, dass möglichst viele das mitbekommen. Er lud sie ein, zu ihm zu kommen. Er wollte, dass sie etwas mitbekommen. Er heilte die Kranken, wirkte Zeichen. Aber auch zu dieser Zeit ignorierten viele Menschen das. Wie heute. Und in Matthäus 23, 37 haben wir einen Text. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet, die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Verfügbar, aber sie wollten nicht. Sie lehnten ihn ab. Wie reagierte Jesus auf diese Ablehnung? Er erklärte einmal, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Einsamkeit, Unfruchtbarkeit, Abfall. der geistliche Wandel würde sterben. Jetzt sagen wir, nö, das passiert mir nicht. Ich gehe ja sonntags in den Gottesdienst, ich bete, gerade wenn ich auch Not habe oder vielleicht auch nochmal, wenn ich danken möchte. Ja, ist alles klar und ist für uns auch selbstverständlich und in den Alltag integriert. Aber sehne ich mich danach? Möchte ich wirklich jede Möglichkeit nutzen, um in das Allerheiligste zu kommen? Und ich sage euch, Leute, wir müssen das tun. Wisst ihr warum? Weil es uns damit gut geht. In der Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten, können wir auftanken, werden wir heil, bekommen wir Mut und Hoffnung. Wenn ich mir vorstelle, damals, wer kein Levit war, nicht zum Stamm der Levi gehörte, hatte überhaupt keine Chance, ins Allerheiligste zu kommen. Da war doch gar keine Hoffnung mehr da eigentlich. Aber wir haben nicht nur Hoffnung, wir wissen, dass es so ist. Ich habe euch nochmal drei Texte rausgesucht, die ich sehr schön finde, einfach mal so als, es geht nicht darum, was passiert, wenn wir nicht in die Gegenwart Gottes zu kommen, sondern was passiert, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Das erste ist 2. Mose 29, 43. Und ich werde dort den Söhnen Israels begegnen und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Komme ich in die Herrlichkeit Gottes, ins Allerheiligste, werde ich geheiligt. Dann strahlt mein Angesicht. So steht es auch in der nächsten Stelle, 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wow! Es steht da, man kann die Herrlichkeit Gottes gar nicht sehen, die ist so hell, das geht gar nicht. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind ein Spiegel davon. Und wir strahlen auch. Das ist doch irre. Und dann haben wir noch den Jesaja 4, 5. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Wollt ihr in diese Herrlichkeit eintreten? Wollt ihr im Allerheiligsten stehen, unter diesem Dach des Schutzes, im Angesicht Gottes den Glanz spüren, auftanken, wahrnehmen, spüren, fühlen, sehen, hören, all das, was Gott für uns bereithält? Ich möchte das gerne. Amen.